Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich über die Gäste und über die Gemeinde und Ehegeheimnisse. Also es gibt ja viele Ratschläge, Ratgeber, Frauenzeitschriften, Hausfrauenpsychologie, alles Mögliche. Aber die Bibel sagt auch einiges und ein Stück möchte ich euch daran teilhaben lassen. Und ich habe was, denke ich, ganz Besonderes heute für euch vorbereitet. Und zwar habe ich meine Freunde und Freundinnen, die Pastoren sind, angeschrieben und angesprochen und habe gefragt, was ist denn eigentlich euer Ehegeheimnis? Warum seid ihr über Jahrzehnte zusammen glücklich geworden? Könnt ihr mir da mal was sagen, dass ich das dann eben heute sagen kann? Und dazu möchte ich noch betonen, diese Pastoren und Pastorinnen kamen aus 4 Gemeindebünden, also aus ganz verschiedenen Richtungen, die vielleicht ganz andere unterschiedliche Blickweisen haben und die möchte ich euch jetzt mal darlegen. Also der zweite, der mir schrieb, wir haben kein Geheimnis. Dann habe ich gedacht, hoffentlich kommt jetzt noch was. Aber jetzt geht's los mit denen, die was geschrieben haben. Fangen wir mal an. Die erste schrieb, das sind Pastoren. Liebe Christiane, wie schön. Hochzeiten sind so wunderschön und eine bewegende Vorschau auf die Hochzeit am Ende der Zeit. Ich habe eine Weile nachgedacht und mir sind mehrere Prinzipien eingefallen, die wir leben. Aber am massivsten hat uns geholfen, persönlich und in der Beratung anderer, dass Liebe eine Entscheidung ist, der Gefühle folgen. Klingt erstmal unromantisch, ist allerdings der Schlüssel für eine lebenslange, erfüllende Beziehung. Hier in diesem Anschreiben an mich sind 2 Prinzipien oder 2 Geheimnisse dabei. Das erste Geheimnis ist, mir sind mehrere Prinzipien eingefallen, die wir leben. Prinzipien leben. Ist das jetzt irgendwie eine Einengung? Ist das irgendwas Langweiliges, Prinzipien zu leben? Nein. Das heißt, wenn man Prinzipien lebt, das ist, dass ein Ehepaar sich entschließt, so wollen wir leben oder so wollen wir nicht leben. Das wollen wir so oder das wird es bei uns nicht geben. Über sowas redet man am günstigsten Fall schon, wenn man weiß, dass man zusammengehört in der Verlobungszeit als junges Ehepaar, wo ihr die Weichen stellt für ein glückliches gemeinsames Leben. Aber es ist nie die Zeit zu spät, neue Weichen zu stellen. Auch als altes Ehepaar kann man seinem Leben neue, bessere Prinzipien anpassen, um so besser und gottgemäßer zusammenzuleben. Epheser 5, Vers 15 sagt uns, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. In anderen Worten, überlegt euch, wie ihr ein weises Leben führen könnt. Was wären jetzt Beispiele für Prinzipien? Jetzt einfach mal nur so. Zum Beispiel, wir wollen als Familie einen dankbaren Lebensstil pflegen und wir werden immer vor dem Essen beten. Das kann man dann durchziehen. Sein ganzes Leben lang und dann seinen Kindern weitergeben. Oder ein ganz wichtiges Prinzip, ich glaube, was eigentlich sollte sich eigentlich jeder, der hier sitzt und verheiratet ist, ich glaube, das sollte er sich zu Herzen nehmen. Wir gehen nie unversöhnt ins Bett. Das steht in Epheser 4, Vers 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter unter eurem Zorn. Dieses Prinzip sagt, wir versöhnen uns. Egal, ob es eine Kleinigkeit ist oder egal, ob es was Dickes ist, wir gehen in Frieden ins Bett und werden beide gut schlafen und werden uns nicht grämen, umherwälzen, weinen, einander Vorwürfe machen, verbittert sein, unruhig sein, leiden. Denn nichts anderes als das ist es, leiden, wenn man unversöhnt ins Bett geht. Ein anderes Prinzip, wir machen keine Schulden für Konsumgüter. Wenn ich bedenke, wie viele junge Menschen verschuldet sind wegen ihrem Handy, da könnte ich mir einen Kopf fassen. Das muss nicht sein. Wenn wir als Ehepaar zusammen glücklich werden wollen, Schulden bedrücken unendlich. Wir machen keine Schulden für Konsumgüter. Ein weiteres Prinzip. Ehe und Familie hat hohe Priorität, deshalb planen wir Zeiten in der Woche dafür ein. Ehe ist mehr als ein Team mit Arbeitsteilung. Das heißt, dass die Liebe nicht auf der Strecke bleibt in den Irrungen und Wirrungen des Alltags, in den vielen Herausforderungen, in dem, was alles von uns verlangt wird. Ehe kann die Hölle sein oder ein Vorgeschmack auf den Himmel. Romantische Liebe macht das Leben süß und schützt vor Versuchungen. Heißt, wenn ich das als Prinzip nehme, ich nehme mir Zeit für Zweisamkeit, für Romantik, für Zärtlichkeit. Wie schnell ist sowas verloren gegangen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte? Diesen Fokus einfach ganz neu zu nehmen, das ist nie zu spät, kann man einfach sagen, ja, ich will. Ich will dieses Prinzip leben. Also dieses muss man auf der Peilung haben und da rein investieren. Und das Zweite, was diese Pastorin schrieb, war, Liebe ist eine Entscheidung, der Gefühle folgen. Wenn es keine Entscheidung wäre, wie könnte man sich sonst im Ehegelöbnis versprechen, ich werde dich lieben und ehren, bis der Tod uns scheidet? Wenn es keine Entscheidung wäre, es würde nicht gelingen. Oder nur vielleicht, wenn du Glück hast. Viele Ehen sind daran gescheitert, dass ein Partner sagt, ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe jetzt meine Sekretärin oder meine Nachbarin, meinen Sporttrainer, mein Hauswirt, wen immer. Was sagt Gottes Wort, dass er Scheidung hasst? Und die gute Nachricht steht im Römer 5, Vers 5b. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, Christen haben zu der natürlichen Liebe noch Gottes Liebe dazu. Das heißt, wir können uns auf Gottes Liebe berufen, zur Liebe Gottes entscheiden. Da ist ein übernatürliches Element dabei. Also wenn irgendwann mal ihr euch aneinander geärgert habt, irgendwann mal die Situation kommt, dass irgendwas schief läuft, dann kannst du sagen, ich liebe dich trotzdem, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz und ich liebe dich so sehr, weil die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist. Wenn hier heute Morgen jemand da ist, der sagt, ich habe die Liebe zu meinem Ehepartner verloren und du bekrist, dann kannst du dich neu entschließen, denn die Liebe Gottes ist in deinem Herzen. Und mit dieser Liebe kannst du deinen Mann und deine Frau lieben. Es wird funktionieren und Gefühle werden auch kommen. Jetzt das dritte Ehegeheimnis, auch von einer Frau. Keine schwarze Liste führen. Wenn etwas besprochen und vergeben ist, nicht wieder bei passender Gelegenheit dem anderen vorhalten. Ich habe das im ersten Ehejahr mal gelesen und mir hat es sehr geholfen. Nichts wieder vorhalten, was vergeben ist. Denn vergeben ist unsere Entscheidung, das tun wir. Aber vergessen ist die Sache des Gehirns. Also nur mal jetzt so ausgedacht, ich habe mich darüber geärgert, dass Mario irgendwas nicht repariert hat, was er mir versprochen hat, er hat es einfach vergessen. Und dann würde er normalerweise sagen, es tut mir leid, vergib mir. Und dann ist die Sache erledigt. Aber ein paar Wochen später kommt unser Hochzeitstag. Oh, und wenn er den vergisst, kann nicht passieren bei uns. Kann nicht passieren, weil ich bin auf Zack. 10 Tage vorher fange ich an, ihn täglich zu erinnern. Aber, also gut, er hat es jetzt vergessen und natürlich entschuldigt er sich wegen des Hochzeitstages. Und natürlich fällt mir der vergangene Monat ein. Natürlich fällt mir das ein. Ganz automatisch, das ist auch nicht schlimm, es ist einfach so. Das Gehirn ist ja nicht abgeschaltet und vieles ist ja in unserem Gehirn noch gespeichert, ne? Dann kann ich entweder sagen, natürlich vergebe ich dir, aber, und jetzt kommen zwei böse Worte, immer vergisst du deine Versprechen, immer. Das kommt sofort, wenn man was vorhält, immer. Und das zweite böse Wort ist, nie hältst du deine Versprechen. Nie. Stimmt eigentlich nicht. Diese beiden Male ist es passiert in diesem Monat. Aber man klatscht es einfach auf den Tisch. Und was passiert ist, dass man gegeneinander steht, weil der andere fängt an, sich zu rechtfertigen. Aber ich habe doch das und das und das. Ich habe doch Ja, aber du hast das gemacht und du hast das gemacht. Deshalb sollten wir uns dieses Ehegeheimnis von dieser Pastorin zu Herzen nehmen und nicht alte Kamellen aufbewahren und vorhalten. Ich persönlich, ich möchte großzügig sein, weil ich die Großzügigkeit meines Mannes und meiner Familie brauche. Und so rate ich dir auch, dass du großzügig bist, weil du Großzügigkeit brauchst. Denn keiner von uns ist perfekt. Das vierte, was einer mir gesagt hat, versöhnt miteinander leben. Das passt eigentlich auch zu diesem, was wir eben gesagt haben. Ehepaare sind keine Konkurrenten, sondern eine Einheit. Sie haben einen Bund geschlossen. Ein Bund heißt ich für dich und du für mich. Und ist, im günstigsten Fall ist ein Ehepaar ein verliebtes Team, welches gemeinsam im Bild gesprochen alle ihre Mauern überspringt, alle Fallen, die ihnen gestellt werden, erkennt und umschifft, zeitlebens ein Liebespaar bleibt und ein Segen für andere ist. Die, die unter uns die Bibel kennen, die wissen, dass es einen Teufel gibt. Und selbst die nicht daran glauben können, in dieser Welt sehen sie seine Herrschaft, an all dem Leid, an dem Elend, an Ungerechtigkeit, Krieg und so weiter. Und dieser Teufel findet es nicht gut, wenn wir als Ehepaare happy sind. Glückliche Paare bringen nämlich großen Segen hervor für ihre Familien, für die Kinder und für ihre Nachbarn, für die Gemeinde. Also er versucht uns gegeneinander aufzubringen mit Kleinigkeiten. Und das sollten wir uns nochmal ins Herz nehmen. Normalerweise, es sind Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Irgendwas vergessen, irgendeine falsche Bemerkung gemacht, ein bisschen zu grob gewesen, irgendwas nicht eingehalten, nach Absprache, irgendetwas. Und dann kommt es Fass und es kocht über. Und da wird ein Wort auf die Goldwaage gelegt, Vorwürfe, Missverständnisse und so weiter. Und da sagt uns die Bibel, Kolosser 3, Vers 13, wir hatten jetzt übrigens 4 Wochen lang die Kolosserbriefe und deswegen können sich die Gemeindemitglieder noch daran erinnern, Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, so auch ihr. Das ist an eine Gemeinde geschrieben, wie viel mehr gilt das zwei Menschen, die sich ihr Ja gegeben haben. Haltet einander aus. Und wenn einer sich beklagt, dann vergebt euch gegenseitig. Das heißt, man muss nicht sagen, ich bin an allem schuld, ich bin an allem schuld. Nein, bitte vergib mir meinen Teil. Und dann sollte der andere sagen, im günstigsten Fall, bitte vergib mir meinen Teil. Und dann vergeben wir uns gegenseitig, einer dem anderen. Und dann, wenn das geschehen ist, dann kann man ohne schlechtes Gewissen weitergehen in seinem Leben. Wir müssen nicht umherlaufen mit Selbstvorwürfen, mit Deprimiertheit, mit sich verklagen lassen, mit Trauer, sondern einfach zu sagen, wir haben uns vergeben und wir gehen jetzt unseren Weg weiter und wir freuen uns weiter unseres Lebens. Gottes Pläne mit uns sind viel zu großartig, als dass wir unsere Kräfte mit Rechthabereien und Kabbeleien und Unwilligkeit zur Versöhnung verschwenden. Gott will, dass wir in Frieden miteinander leben, dass wir dem Teufel keinen Raum zur Zerstörung geben. Der fünfte Punkt. Ein Pastor hat mir gesagt, nicht so empfindlich sein ist sein Ehegeheimnis. Auch das ist eine Entscheidung. Also wir bei uns zu Hause, wir wohnen in Bückeburg, wir wohnen über 1,5 Etagen. Und die Dusche ist noch weiter unten, also kann man sagen, so 2 Stockwerke. Und es kann durchaus passieren, dass da mal eine Socke liegt, auf dem Weg von der Dusche zurück oder so. Ist ja nicht schlimm, ist ja keine Absicht. Wenn man gut drauf ist, dann lacht man und nimmt das Ding und trägt es hoch. Aber wenn die Stimmung schlecht ist, kann so eine Kleinigkeit das Fass zum Überlaufen bringen. Und gerade wenn man gestresst ist, gerade wenn man vielleicht noch viele kleine Kinder zu Hause hat, wenn der Job einen nervt, wenn der Nachbar einem Druck macht oder Mobbing passiert oder einfach, wenn man sich ungeliebt fühlt. Und ich sage euch Männern, Frauen fühlen sich sehr leicht ungeliebt. Das ist eure Aufgabe, das zu ändern, indem ihr sagt, wie kostbar und wie wertvoll sie euch sind. Sei nicht so empfindlich, nicht mimosig. Du als Frau sorge für gute Stimmung in der Familie. Die Bibel sagt, die Weisheit der Frau baut ihr Haus. Und ihr Männer versucht, eure Frauen und eure Kinder zu verstehen. Das Leben ist viel zu kostbar, um es mit Streitereien und Eingeschnapptsein zu vergeuden. Und manchmal kann man mit etwas Unempfindlichkeit einen ganzen Tag retten oder ein ganzes Wochenende, was sonst in Vorwürfen und Schmollen geendet hätte. Das nächste Ehegeheimnis. Ehrlichkeit, nichts in sich hineinfressen und Offenheit, schrieb auch eine Frau. Damit das gelingt, muss man gut miteinander im Gespräch sein. Und ich weiß aus der Seelsorge, dass Sprachlosigkeit in der Ehe ein ganz großes Problem ist. Und wenn der Punkt kommt, dass man nur noch aneinander vorbeiredet und sich dabei wehtut, dann ist es höchste Zeit, einige Sachen zu ändern. Zum Beispiel mal an einen neutralen Ort gehen, vielleicht ein Restaurant, da wo man nicht laut werden kann, einfach mal zum Reden. Oder das Gespräch suchen mit einem anderen Ehepaar, zu dem beide Vertrauen haben. Wenn man nichts anders macht, wird auch nichts anders. Ich habe mal vor längerem mir einen Spaß gemacht und habe mal zu Johann gesagt, wo ist Johann? Da ist er. Ich sehe ihn gar nicht. Ist er weggegangen? Nee. Ich habe mal zu Johann gesagt, Johann, wie geht es eigentlich deiner Seele? Und er war sprachlos. Wahrscheinlich die allermeisten von den Männern, die ich so angesprochen hätte, die wären sprachlos. Hätte ich eine Frau gefragt, wie geht es eigentlich deiner Seele, dann hätte ich mich da hinsetzen können und mich eine halbe Stunde unterhalten können. Weshalb ich das sage, Männer und Frauen kommunizieren unterschiedlich. Deshalb ist es so wichtig, den anderen zu versuchen zu verstehen. Sozusagen, was sagt er, wenn er nichts sagt? Deswegen, wenn du ihn oder sie nicht verstehst, dann frag nach, warum reagierst du so? Habe ich dich verletzt? Viele Ehepaare wissen gar nicht, worunter der andere leidet. Die denken, der ist einfach nur genervt, der liebt mich nicht genug und dabei hat er echt Druck auf der Arbeit. Oder Finanzen drücken. Deswegen ist es so wichtig, im Gespräch zu sein. Zu sagen, du, was macht dir eigentlich im Moment Mühe? Und sich dann ehrlich antworten. Und wenn dann wirklich mal was kommt, dann wäre die liebevolle Antwort, wäre, wie kann ich dir helfen? Was würde dir das Leben leichter machen? Unausgesprochenes in sich hineinfressen macht bitter, unleidlich, vorwurfsvoll und letztendlich krank. Krank am Körper und in der Beziehung. Das nächste. Dem anderen Raum geben, sich zu entwickeln, hat mir einer gesagt. Ich denke, liebloses Verhalten und Kritik hat manches klein gehalten, was in dem anderen steckt. Und mit ganz viel Wohlwollen und Lob kommt vieles zutage. Dazu kommt, dass jeder Christ Begabung und Aufgaben von Gott geschenkt bekommen hat. Und man kann sich gegenseitig fördern oder hindern. Ich predige jetzt ungefähr seit 21 Jahren. Das ist zu dieser Zeit damals haben ganz wenig Frauen in Deutschland gepredigt, heute nicht mehr. Aber zu der Zeit war das fast sensationell, unangepasst vielleicht sogar. Mario hat mich gefördert. Und ich glaube, das ist vielfach so, dass in dem anderen etwas steckt und man kann es mit seinem Wohlwollen und mit seiner Liebe verstärken, dem anderen den Raum geben oder man kann sagen, lass es, du bringst es nicht. Da sind so viele andere, die sind viel besser als du. Hier in dieser Gemeinde sind viele Ehepaare, die sich gegenseitig freisetzen zum Dienst, die verzichten, die sagen, geh du, die Kinder betreuen, die alleine zu Hause bleiben, damit der andere Gott in seinen Aufgaben dient, dass der eine zum Lobpreis geht, der andere passt auf die Kinder oder die Familie auf, der eine putzt, der andere bleibt zu Hause, einer repariert, der andere bleibt zu Hause, der eine geht zum Männertreff, der andere geht zum Frauentreff. Das ist schön, wenn man sich freigibt, zu sagen, du geh deinen Weg, ich bin dabei, aber ich möchte, dass das Beste, was in dir steckt, herauskommt. Ich möchte, dass du das Beste entwickeln kannst, was Gott für dich hat. Natürlich gehört man sich gegenseitig, aber jeder Einzelne gehört auch Gott. Und es gibt viele Phasen und Veränderungen im Leben, da müssen wir immer im Gespräch bleiben, auch in Bezug auf den Glauben. Was bewegt dich? Was liest du? Welche Träume und welche Vision hast du für dein geistliches Leben? Wie kann ich dich unterstützen und wie kann ich dir helfen? Das nächste, wir kommen bald zum Ende, das ist schon 8. Sich Mühe geben, sich nicht aus den Augen zu verlieren bei allen Drehungen und Wendungen im Leben. Gerade in der heutigen Zeit, es gibt so viel zu tun, dafür sorgt schon der Zeitgeist. Gerade wenn beide berufstätig sind, unterschiedliche Hobbys haben und noch verschiedene Dienste in der Gemeinde. Einfach, weil wir sehr verschieden sind. Wir sind in erster Linie Liebespaar und Gotteskinder und keine WG mit gemeinsamem Schlafzimmer. Die so verschieden unterwegs sind unter uns, sucht euch Gemeinsames. Die mit Kindern viel zu tun haben, sucht euch gemeinsame Freiräume. Die genau die in der Phase sind, dass sie ihre alten Eltern versorgen, pflegt auch die Gemeinsamkeit. Was sagt das Wort Gottes dazu? Prediger 9, Vers 7 bis 9. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Das sagt die Bibel. Das sagt er euch. Heiko, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Alle Tage deines Nichtchenlebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine Nichtchen-Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Ich weiß nicht, womit du dich abmühst, aber du kannst dich an deiner Frau erfreuen. Mit anderen Worten, genieß das Leben, ess, trinkt, genieß das Leben mit der Frau, die du liebst, immer. Das ist das, was Gott dir geben möchte. Jetzt die beiden letzten Punkte, wurden mir geschrieben von einem Pastor. Hi Christiane, hier sind meine Geheimnisse. Ich vergesse mich selbst, ich verzichte auf mein Ich, mein Ego, auf meine Interessen und achte auf ihre Bedürfnisse. Und das zweite ist, geben ohne Erwartungen, Bedingungen. Das hilft und macht die Augen des Partners auf. Sowas erwächst aus geistlicher Reife. Bedingungslose Liebe, bedingungslose Hingabe an den anderen. Interessanterweise haben zwei weitere Pastoren genau das auch als ihre Geheimnisse erwähnt, aber die haben das anders formuliert. Der eine hat geschrieben, sich selbst nicht so wichtig nehmen und der andere nicht so auf mein Empfinden achten, sondern wie es ihr geht und ihr sagen, wie toll sie ist und wie schön sie ist. Ich sag euch jetzt mal, das ist es, was Frauen hören wollen, ihr Männer, wie toll sie ist und wie schön sie ist. Wenn ihr das mitnehmt und sagt und glaubt und macht, wird's besser. Hier kommt gleich der Tumult. Naja, okay. Die Bibel spricht in Philipper 2, Vers 3 und 4, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das des anderen. Das wurde nicht an Ehepaare geschrieben, sondern an die Christen in Philippi. Wie viel mehr, wenn man seinen Liebsten vor sich hat. Wie viel mehr, dass wir einander in Demut höher achten als sich selbst und auch auf das sehen, was den anderen betrifft. Wenn sich jetzt einer fragt, was für ein Ehegeheimnis habt ihr denn? Also wir sind 37 Jahre verheiratet. Das verrate ich nicht. Das würde ich Heiko und Helena verraten, wenn sie uns zum Abendessen einladen, weiß ich zu Hause. Okay. Ihr habt euch einen Trauvers gewünscht, den ihr über eure Ehe und euer gemeinsames Leben stellen wollt. Der steht in Jesaja 26, Vers 4. Vertraut dem Herrn für immer, denn er ist unser Gott. Er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Die Elberfelder Übersetzung sagt, vertraut auf den Herrn für immer, denn in Jah, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Vertraut auf den Herrn, und zwar für immer. Das soll über eurer Ehe stehen. Für heute, für morgen, für immer. Und es werden Situationen kommen, Herausforderungen, Momente, wo ihr euch das gegenseitig sagen könnt. Du, Heiko, vertrau auf den Herrn. Du, Helena, vertrau auf den Herrn. Es ist leider so, so ist das Leben. Es gibt Herausforderungen, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Momente, wo man sagen muss, das ist es jetzt, was anderes habe ich nicht. Mein Vertrauen auf Gott, es wird ausreichen, es muss ausreichen und es wird ausreichen. Wo ihr euch sagen werdet, mein Liebling, vertrau auf den Herrn. Oder auch zusammen, wo ihr euch an den Händen fassen werdet und sagt, wir werden auf den Herrn vertrauen. Ich glaube, mein Mann und ich, vermutlich tausende Male, wenn wir das gemacht haben, wo wir uns angefasst haben und gesagt haben, wir werden auf den Herrn vertrauen. Und zwar für immer. Solange ihr lebt. Ihr habt euch diesem Herrn geweiht. Ihr glaubt an den Gott der Bibel. Er ist euer Gott. Und dieser, euer Gott, steht, er ist ein Fels der Ewigkeiten. Unvergänglich für immer. Unwandelbar euch liebend und immer für euch da. Ein starker Fels, allmächtig. Entdeckt ihn gemeinsam, ruht euch in den Stürmen des Lebens bei ihm aus, gemeinsam. Nehmt euch Zuflucht bei ihm, gemeinsam. Lebt mit ihm, gemeinsam, jetzt und auch in Ewigkeit. Lasst uns bitte aufstehen. Ich möchte euch mal vor dieses Herz bitten, damit noch ein paar Fotos gemacht werden können, bevor wir das Ehegelöbnis sprechen. Okay. Ihr habt ja schon vor dem Standesamt, also der weltlichen Ordnung, euch das Jawort gegeben. So frage ich euch nun vor Gott, der Gemeinde und den Verwandten und den Freunden. Heiko Bölling, willst du Helena Bölling, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen? Bis der Tod euch scheidet, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Helena Bölling, willst du Heiko Bölling, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren, die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, bis der Tod euch scheide, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Weil Heiko und Helena sich einig geworden sind, im heiligen Stand der Ehe zusammenzuleben, erkläre ich sie jetzt vor Gott und dieser Gemeinde als Mann und als Frau. Ihr seid ein wundervolles, wunderschönes Brautpaar. Ich möchte jetzt Mario noch bitten zum Segnen. Die Gemeinde bleibt bitte stehen und segnet mit.
Vater, wir möchten Helena und wir möchten Heiko segnen, dass ihre Ehe wirklich ein Ort wird, wo du gesehen wirst. Dass ihre Ehe ein Hort des Glücks ist. Ein Ort, wo sie sich bergen und ein Ort, wo sich sogar andere bergen, weil sie sehen, dass dort Leben fließt. Vater, wir segnen sie von ganzem Herzen, dass sie dich erleben in ihrem Zusammensein, dass sie dich erleben in all dem, was sie erfahren dann, und dass sie dich als den erleben, der für sie da ist, der ein Schutz um sie herum ist und der dann da ist, wenn sie ihn brauchen. Danke, Herr, für deinen Segen.
Und ich segne sie mit Weisheit in den Anforderungen als Eltern und Stiefeltern. Ich bitte dich um viel Weisheit, dass die Familienmitglieder alle gedeihen, dass sie Antworten bekommen aus dem Mund von Helena und Heiko, dass Trost fließt, Annahme. Ich danke dir für ihre gute Zukunft und dass für dich kein Unmöglich gibt. Was immer kommen wird, er ist da. Was immer schwer sein wird, er ist größer. Was immer eine Last ist, diese Last wird er leicht machen, weil er zu euch gehört. Danke dir für dieses Paar und ich möchte dich bitten, dass sie einen guten Start haben, die nächsten Wochen und Monate, dass es ihnen wirklich wohl geht. Danke für ihre Lebenssituation mit der Großmutter, mit den Kindern. Ich danke dir, dass sie reich sind. Danke, dass du sie reich gemacht hast. Amen. So. Nachdem ich auch noch mal schnell gehe. Ihr dürft euch wieder setzen, die Gemeinde darf sich auch setzen. Jetzt kommt Alex und wird ein Musikstück spielen.